Herr Walter Kwaschitzki, Sie haben heute von der Glocke als Lebensbegleiter gesprochen. Wieso das?
Es ist so. Es ist nicht nur die Glocke als Instrument, es ist ja ein Instrument im religiösen Bereich, sondern wir treffen den Ton der Glocke in allen Bräuchen des Lebenskreises und auch im Brauchtumsjahr an. Sie begleitet uns von der Wiege bis zum Grabe, wie man da so schön sagt, und sie steht auch als ein Sinnbild von Leben oder für Leben. Der Klang der Glocke ist etwas Zentrales im Leben einer Gemeinschaft, so wie die Kirche auch, die Mitte eines Dorfes, eines Stadtteils, die geistliche Mitte einer Stadt ist. So auch ist die Glocke als Symbol zu verstehen.
Sie haben sehr viele Glocken im Banat fotografiert. In welchem Zustand sind sie eigentlich? Und welches wären da die wichtigsten Glocken, die noch in einem guten Zustand zu sehen sind?
Ja, es sind historische Glocken. Die sind natürlich kulturgeschichtlich sehr wertvolle Zeugnisse der Banater Kulturgeschichte insgesamt. Wir haben beispielsweise die Glocke im Dom aus dem 18. Jahrhundert. Und dann ist auch eine kleine Glocke, die ehemals im alten Geläute des Doms war, die sich heute in der Fratelliarkirche befindet. Das sind, sagen wir mal, ältere oder alte Glocken. Aber die älteste im Banat, bekannte Glocke, die aus dem Banat stammt, ist die, die sich hier heute in Budapest im Nationalmuseum befindet, aus der Abtei des Klosters Bulcz in der Marosch-Niederung. Bei Sövershin etwa war dieses Kloster gelegen. Sehr wenige Glocken sind erhalten geblieben von Meistern wie Egartner, aber das hat damit zu tun, dass die Glockenlandschaft eigentlich während dem Ersten Weltkrieg sozusagen kaputt gemacht wurde. Sie wurden eingezogen, jede Kirche blieb noch mit einer Glocke und die zum Frieden bestimmten Glocken wurden zu Kriegsmaterial eingeschmolzen. Das ist natürlich in der Geschichte der Banater Glocken das tragischste Moment. Und in diesem Jahr sind es 175 Jahre seit der Geburt, 100 Jahre seit dem Tod des Glockengießers Anton Nowotny. Er hat Gott sei Dank nicht mehr erlebt, wie sogar seine Glocken, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gegossen wurden, 1915, September, Oktober bis Dezember eingezogen wurden und eingeschmolzen wurden. Es ist eigentlich keine Geschichte des Glockengießens oder der Glocke im Banat noch geschrieben worden. Bischof Roos und Professor Kindl haben sich mit Glocken in katholischen Kirchen im Banat befasst, aber insgesamt ist das noch ein weißer Fleck in der kulturgeschichtlichen Aufarbeitung.
Anton Nowotny war ja einer, der eine bedeutende Glockengießerei hier in Temeswar betrieben hat. Gibt es noch Glocken, die von ihm erhalten geblieben sind, trotz Einzug der Glocken und Schmelzen?
Ja, auch von seinen. Bis zu seinem Tod, am 3. Januar 1915, hat Nowotny etwa 4000 Glocken gegossen. Wie viele davon heute noch übrig geblieben sind, kann heute kein Mensch sagen. Die älteste, die von ihm gegossen wurde, die heute noch existiert, ist die 3 Jahre nach der Firmengründung. Die Firma wurde 1872 gegründet und diese Glocke stammt aus 1875 und befindet sich in Serbien in der Ortschaft Majdan. Das ist die älteste bekannte Nowotny-Glocke, die es heute noch gibt. Aber beispielsweise die Glocke der Millenniumskirche, die wurde nicht eingezogen während dem Ersten Weltkrieg. Das ist eine besondere Glocke im Wirken von Anton Nowotny. Er hat für sehr viele Glocken internationale Preise, Goldmedaillen bekommen. Diese Glocke aber hatte für ihn einen besonderen Stellenwert. Sie wurde 1896 gegossen. Mit ihren Läuten wurde die große Ausstellung zur ungarischen Millenniumsfeier eröffnet. Diese Glocke gibt es auch heute noch. Es ist die größte Glocke, etwa 2500 Kilogramm schwer. Die ist die älteste in einer katholischen Kirche, aber eine noch größere, allerdings nicht vom Novotny Senior, sondern von seinem Sohn gegossen. Es gibt eine größere, das ist die Glocke der orthodoxen Kathedrale hier in Temeswar, über 3000 Kilogramm. Es ist die größte, die im Banat überhaupt gegossen wurde.
Was hat Sie dazu bewogen, sich um dieses Thema zu kümmern und so viele Glocken zu fotografieren? Was fasziniert Sie an Glocken?
Es hat damit zu tun, dass mich eigentlich alle Äußerungen der Banater Kulturgeschichte, die ich bildlich belegen kann und für die es keine Bildbelege oder nur wenige Bildbelege und noch weniger gute Bildbelege gibt, ich befasse mich einfach damit, weil es da ist und weil mich die Kulturgeschichte als Ganzes interessiert. Es ist nicht nur eine Facette oder ein Bereich, dem ich mich überhaupt bisher gewidmet habe. Ich habe immer versucht, in einer Zusammenschau das kulturelle Leben und die Kulturgeschichte zu sehen, zu begreifen und zu vermitteln. Die Glocken sind nun einmal etwas Besonderes und sie sind auch schwer zu fotografieren. Und ich habe auch noch viel zu wenige bisher fotografiert. Das hat auch damit zu tun, dass man nur schwer bei einer Durchfahrt durch eine Ortschaft in die oder in jene Kirche hineinkommt. Man müsste da schon ein Projekt einmal machen und wirklich dieses Kapitel der Banater Kulturgeschichte aufarbeiten. Es lohnte sich. Ich würde gern dabei sein, bildlich, aber nicht auch die Dokumentation. Und da gibt es Aufregendes und Schönes zu finden noch. Also da kann man nur froh sein, wenn sich einer findet. Und der wird glücklich sein, denn er wird sehr viel finden.
Sie arbeiten ja auch an einem Buch über Kriegsdenkmäler in Banat. Was ist das genau?
Es handelt sich um die Kriegerdenkmäler des Ersten Weltkriegs. Im vergangenen Jahr habe ich fast 500 Ortschaften in Banat besucht und über 400 Kriegerdenkmäler fotografiert. Es sollte ein Buch werden, das noch in diesem 100. Jahr seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erscheinen sollte. Da habe ich aber Abstand davon genommen. Es wird erst wahrscheinlich im Monat Mai erscheinen. Das wird ein Bildband sein, etwa 200 Seiten Bildmaterial und etwa 100 Seiten Text. Davon sind 50 Seiten Tonaufnahmen, die ich in den 70er, 80er Jahren mit ehemaligen Kriegsteilnehmern gemacht habe, über die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg. Es ist auch dies ein Bereich in der Kulturgeschichte, aber auch hier geht es ja weit in die Geschichte hinein, der einzelnen Dörfer, der einzelnen Gemeinschaften hinein. Die Kriegerdenkmäler sind nicht vollständig erfasst. Es ist keine Möglichkeit, irgendwo eine genaue Übersicht zu finden. Und dabei können diese Denkmäler sehr wohl einen ganz, ganz wichtigen Bereich der Banater Kulturgeschichte, des Banater Lebens, der Banater Geschichte, aber auch eine wichtige Zeit des Übergangs nach dem Ersten Weltkrieg belegen. Dies aufzuarbeiten ist auch eine schöne Aufgabe für mich gewesen. Ich weise auch im Buch darauf hin, was ich nicht machen konnte, was andere nachholen werden müssen, wenn man wirklich eine vollständige Geschichte dieses Abschnitts der Kulturgeschichte erstellen möchte.
Vielen Dank.